Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 5. März auf Rabe. Heute werfen wir einen Blick nach Dänemark, wo ein neuer Bericht von Amnesty International schockierende Fakten ans Tageslicht bringt.
Dieser neue Bericht deckt auf, wie eine mangelhafte Gesetzeslage und weit verbreitete Vergewaltigungsmythen und Geschlechterstereotype dazu führen, dass Vergewaltiger in Dänemark oft straffrei ausgehen und Frauen und Mädchen, die ihre Vergewaltigung anzeigen, scheitern häufig vor Gericht.
Dänemark hat eine der höchsten Vergewaltigungsraten in Europa. Wir fragen, wie ist das möglich in einem Land, das für seine fortschrittliche Gleichstellungspolitik bekannt ist? Dann
dieses Abwägen von wie weit soll ich ehrlich sein in einer Beziehung, finde ich etwas vom Schwierigsten, was es gibt. Und ich bin sehr interessiert daran, wie das Menschen miteinander handhaben.
Der zweite Film des Berner Regisseurs Jeschua Dreyfus ist ein verzwicktes Familiendrama rund um einen polyamorösen jüdischen Psychiater. Heute Abend feiert Sohn meines Vaters Berner Vorpremiere. Und zu guter Letzt...
Es ist für mich wichtig, weil er das Schwache, das Nichtbeachtete, das Unwichtige, das hatte beachtet und dem eine Wichtigkeit gegeben. Und ich denke, er hat eine ganz großartige Kraft, die es ganz vielen Leuten ermöglicht, aus ganz vielen Gründen ihn zu lieben.
Die Rede ist vom Schweizer Schriftsteller Robert Walser. Ihm zu Ehren verwandelt der Künstler Thomas Hirschhorn diesen Sommer den Bieler Bahnhofplatz in eine riesige Robert-Walser-Skulptur. Wir haben den Künstler getroffen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Wilmar All die aktuellen Meldungen des Tages.
Der umstrittene Polizeieinsatz vor der Berner Reitschule vom letzten Freitag zieht weitere Kreise. Wie gestern im Info berichtet, verurteilte Polizeidirektor Philipp Müller das Reitschulvideo als manipulierte Propaganda. Anschuldigungen gegen Polizeikräfte habe das Video nicht belegt oder gar selbst entkräftet, schrieb er in einer Mitteilung. Daraufhin verurteilte die Mediengruppe der Reitschule Müllers Stellungnahme als Ablenkungsmanöver, man prüfe derzeit Strafanzeige einzureichen. Gleichzeitig forderten gestern die Berner JungsozialistInnen den Rücktritt von Polizeidirektor Müller, weil er jegliche Übergriffe durch Polizeikräfte unkritisch legitimiere. Zudem forderte die JUSO einmal mehr die Schaffung einer Ombudsstelle, die Polizeieinsätze unabhängig beurteilt. Der Kanton Bern verlangt mehr Zeit von den Berner Kiesunternehmen Kastli und Alluvia AG. Ende Februar hatte die Wettbewerbskommission WEKO bei den Kiesunternehmen mehrere Verstöße gegen das Kartellgesetz festgestellt. Deshalb will sich der Kanton nun die Möglichkeit offen halten, Klage auf Schadensersatz einzureichen. Dafür aber müssen die Kastli und die Alluvia-Gruppe auf eine Verjährung verzichten. Italien steht vor einem Olivenöl-Kollaps. Spätestens im April werde das Land Olivenöl importieren müssen, befürchtet das italienische Europa-Mittelmeerzentrum für Klimawandel. Hauptgrund für die Krise ortet das Zentrum in den extremen Wetterphänomenen, wie der britische Guardian berichtet. Laut EU-Kommission leidet auch in Portugal und Griechenland die Olivenölproduktion stark unter den extremen Wetterbedingungen. Die Lebensmittelknappheit in Nordkorea spitzt sich drastisch zu. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen UNO fehlen in Nordkorea rund 1,5 Millionen Tonnen Lebensmittel. Fast jede zweite Person in Nordkorea gelte inzwischen als unter- oder mangelernährt. KritikerInnen werfen der diktatorischen Führung vor, sie habe jahrzehntelang Armee- und Atomwaffenprogramm ausgebaut auf Kosten der Bevölkerung. Damit noch zum Wetter. Heute bleibt es noch recht sonnig bei maximal 13 Grad. Morgen Donnerstag regnet es vor allem am Vormittag. Am Nachmittag gibt's wieder Aufhellungen bei 11 Grad. Der Freitag zeigt sich bedeckt, aber trocken bei 9 Grad.
Rabe Info.
Es sind schockierende Zahlen, welche die Menschenrechtsorganisation Amnesty International soeben präsentiert hat. Dänemark hat eine der größten Vergewaltigungsraten von Europa. Und bestraft wird nur ein Bruchteil der meist männlichen Täter. Die Dunkelziffer von Fällen, in denen es zu sexuellen Handlungen kam, ohne gegenseitiges Einverständnis, liegen irgendwo zwischen 5.000 und 25.000. Weniger als 1.000 Fälle werden angezeigt und weniger als 100 Täter werden am Schluss verurteilt. Das, obwohl Dänemark als äußerst fortschrittlich in Bezug auf Gleichstellung gilt und zu den Ländern gehört, welche die Istanbul-Konvention ratifiziert haben. Eine internationale Abmachung, dass jegliche sexuelle Handlungen, bei denen kein gegenseitiges Einverständnis herrscht, strafbar macht. Ich habe darüber mit der Frauenrechtsexpertin von Amnesty International, Noemi Grütter, gesprochen und wollte wissen, wie erklären Sie sich das?
Es ist so, dass sexuelle Gewalt inklusive Vergewaltigung in jedem Land auf dieser Welt stattfindet und auch in Ländern, die sehr progressiv sind in Sachen Gleichstellung. Dänemark liegt sogar auf dem zweiten Platz im Gender Equality Index 2017 nach Schweden. Aber in einem Follow-up-Report von diesem Index zum Beispiel wurden die Zahlen von Gewalt gegen Frauen erfasst und da war Dänemark unter den Ländern mit der größten Anzahl von sexueller Gewalt. Also es herrschen auch in diesen Ländern wie Dänemark noch Vergewaltigungsmythen und Geschlechterstereotype und die fehlenden rechtlichen Anerkennungen, also dass Sex ohne Einwilligung eine Vergewaltigung ist, das fördert eine Kultur, in der Opfer die Schuld zugeschrieben wird und in der der Täter straffrei ausgeht bezüglich Vergewaltigung.
Sehr ähnlich wie in Dänemark ist die Situation in der Schweiz. Auch da herrscht das Problem, dass es relativ viel braucht, damit eine unfreiwillige sexuelle Handlung als Vergewaltigung gilt. Anale, orale oder vaginale Penetration ohne Einverständnis gilt nicht als Vergewaltigung. In der Schweiz und Dänemark muss vom Täter oder der Täterin ganz klar körperliche Gewalt ausgehen, damit eine sexuelle Handlung als strafbar betrachtet werden kann. Anders sieht es die Istanbul-Konvention vor, die festlegt, dass jede sexuelle Handlung mit einer anderen Person ohne gegenseitiges Einverständnis als Straftat gilt. Sowohl Dänemark als auch die Schweiz haben diese Konvention eigentlich ratifiziert. Umgesetzt wurde dieser Punkt jedoch noch nicht. Warum das so ist, erklärt Noemi Grütter von Amnesty International.
Das liegt natürlich an der politischen Situation. Da braucht es immer politische Entscheide dann für die nationale Anwendung solcher internationalen Konventionen. Und natürlich sind die Ratifizierungen dieser Istanbul-Konvention relativ neu. Die Länder brauchen auch Zeit, diese umzusetzen. Aber ich denke, da braucht es auch gesellschaftlichen Druck und Druck der Zivilgesellschaft, dass diese Konvention und diese internationalen Menschenrechtsnormen auch wirklich konkret umgesetzt werden und schnell, weil wir wissen, die Zahlen von sexueller Gewalt in Europa, diese sind haarsträubend.
Häufig ist das Problem, dass nicht alle Zahlen erfasst werden. Da viele Opfer eine Vergewaltigung nicht anzeigen, werden sie nicht registriert. Und wenn es zur Anzeige kommt, das zeigt das Beispiel Dänemark, wird die Täterschaft nur in einem Bruchteil der Fälle verurteilt. Im Bericht von Amnesty International erzählen mehrere Opfer, dass sie nachträglich wohl nicht mehr vor Gericht gehen würden, weil die Konfrontation im Gerichtssaal mit dem Fall und dem Täter äußerst traumatisch gewesen seien. Auch da würde eine strengere Gesetzgebung helfen, sagt Noemi Grütter von Amnesty International.
Die Änderung der Definition von Vergewaltigung, also mit dem Einführen von gegenseitigem Einverständnis, das man fordert, das würde schon ändern, viel, auch im Gerichtssaal, weil Fragen würden anders gestellt werden. Man würde sich nicht mehr konzentrieren um zu fragen, wie hast du dich gewehrt? Die Beweise müsste man nicht mehr, also mit körperlichen Schäden, unbedingt darlegen. Das würde den Opfern schon sehr viel helfen, würde schon sehr viel Gewicht und Schuldzuweisungen auf ihren Schultern wegnehmen. Andere Vorgehensweisen, die auch im Bericht über Dänemark als Forderung dargelegt werden von Amnesty International, ist zum Beispiel, dass man auch Aussagen via Videobotschaft geben kann, als dass Opfer nicht den Vergewaltigern, den Täter gegenüberstehen müssen, sondern damit sie Aussagen auch per Video geben können. Das ist zum Beispiel eine Forderung, die es den Opfern erleichtern könnte im Gericht.
Sagt Noemi Grütter von Amnesty International. Einen Link zum Bericht über Dänemark gibt es auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Vor 6 Jahren schickte er 5 junge Menschen in ein abgelegenes Bergtal und ließ sie dort miteinander lieben und zanken, wobei allerlei Verborgenes an die Oberfläche drang. Halb so wild hieß der erste Langspielfilm des jungen Berner Filmemachers Jeschua Dreifuss. Eine Low-Budget-Produktion, die mit sehr wenig Geld gedreht wurde. Nun legt Jeschua Dreifuss seinen 2. Spielfilm vor, für welchen er ein größeres Budget zur Verfügung hatte. Sohn meines Vaters heißt dieser und ist ein verzwicktes Familiendrama rund um einen polyamorösen jüdischen Psychiater, gespielt von Dani Levy, und dessen sensiblen Sohn, gespielt von Dimitri Stapfer. Sohn meines Vaters läuft ab dem 14. März in den Kinos. Heute Abend findet im Cineclub die Berner Vorpremiere in Anwesenheit von Schauspieler, Schauspielerinnen und Crew statt. Vor Ort wird selbstverständlich auch Regisseur Jeschua Dreifuss sein. Er habe schon als junger Bursche gewusst, dass er Filmregisseur werden wolle, sagt er. Und trotzdem hat der heute 33-Jährige dann zuerst Philosophie, Germanistik und Wirtschaft studiert. Gisela Feutz wollte von ihm wissen, warum denn dieser Umweg?
Ich hatte große Angst davor, Film zu studieren, weil ich dachte, Filmhochschulen werden mich erstens mal nicht aufnehmen. Und zweitens dachte ich, wenn ich dann dort bin, werde ich die ganze Zeit versuchen, irgendwie den Lehrern, die dort sind, zu gefallen und nicht die Filme zu machen, die ich selber machen will, sondern die Filme, die sie von mir wollen. Und grundsätzlich hatte ich auch Angst davor, dass dort sehr viel Konkurrenz herrscht. Und so dachte ich, ich mache lieber erstmal etwas Sicheres und etwas, was mir ein bisschen mehr Horizont gibt in meinem Denken. Und so kam ich auf Philosophie. Und ich wusste auch, dass mit Film hat man extrem viel mit Finanzierung zu tun und deshalb habe ich dann Wirtschaft studiert.
2013 ist dann dein erster Langspielfilm erschienen, Halb so wild. Der wurde mit Kleinstbudget gedreht, also gerade mal 30.000 Franken, ein Low-Budget-Film. Wie war das denn jetzt bei deinem neuen Film, bei Sohn meines Vaters?
Ja, da hatten wir ein ganz klassisches Budget. Und klassisch in der Schweiz ist so zwischen 1,5 und 2 Millionen Franken, also sehr viel Geld für mich. Und das dann irgendwie auch alles ausgeben zu müssen, heißt, dass man ein sehr großes Team haben muss und alles sehr seriös angehen muss. Und das war für mich natürlich eine riesige Herausforderung, erstmal mit so einem großen Team und all diesen professionellen Technikern klarzukommen, ist natürlich nicht so einfach. Und mir da meinen eigenen Weg zu bahnen, doch meine Freiheiten irgendwie zu erkämpfen und gleichzeitig aber irgendwie es allen doch auch recht zu machen, war eine sehr spannende Erfahrung.
Lass uns über absolute Ehrlichkeit sprechen. Also bei Halb so wild, das war ja schon fast ein soziales Experiment. Die Ausgangslage, was passiert, wenn Menschen völlig ehrlich miteinander sind. In Sohn meines Vaters spielt ja diese absolute Ehrlichkeit auch eine Rolle. Der Vater Karl betont sie mehrmals. Wieso dein Interesse an diesem Thema?
Also ich glaube, Ehrlichkeit ist die schwierigste Frage in Beziehungen. Wir wissen schlussendlich nicht, wie weit man ehrlich sein muss in einer Beziehung, weil wir das nie gelernt haben. Und selber irgendwie herausfinden müssen. Und ich glaube, jeder Mensch trifft da andere Entscheidungen, hat da andere Wertvorstellungen. Und ich glaube, dass man einfach nicht komplett ehrlich sein kann. Also wenn ich komplett ehrlich sein wollte, müsste ich natürlich ständig meine Gedanken, die ich habe, die ganze Zeit formulieren, damit mein Mitmensch die mitbekommt. Und sobald ich das aber nicht mache, muss ich, wenn ich ihm etwas erzähle, von was ich gedacht habe, die zusammenfassen, muss sie vereinfachen. Und ich glaube, bei dieser Zusammenfassung oder bei dieser Vereinfachung tendieren wir dazu, etwas wegzulassen, was eher unangenehm ist für die Beziehung. Also die Information, die uns da Probleme bereiten könnte in dieser Beziehung, die lassen wir dann gerne mal weg. Und das führt schon dazu, dass wir nicht komplett ehrlich sind. Dieses Abwägen von, wie weit soll ich ehrlich sein in einer Beziehung, finde ich etwas vom Schwierigsten, was es gibt. Und ich bin sehr interessiert daran, wie das Menschen miteinander handhaben. Und das schaue ich jetzt den Sohn meines Vaters an. Wohin führt das, wenn ein Paar unausgesprochen den Deal eingegangen ist, dass der Mann fremd gehen darf und die Frau das einfach so über sich ergehen lässt? Wo zieht sie da die Grenzen? Wo sieht er die Grenzen? Wo übertritt er diese Grenzen? Und wie viel erzählt man davon einander davon? Und wie geht dann ein Sohn damit um, dass er seine Eltern in dieser Situation sieht, die Mutter leiden sieht und den Vater das tun sieht, was er einfach will? Wie kann sich da ein Sohn zurechtfinden? Wie geht er mit diesen Schmerzen um, die er da mitkriegt? Und was macht er selber daraus?
Der Vater im Film, Karl, der ist von Beruf Psychiater. Er spricht Baseldeutsch. Dein Vater ist Psychiater und spricht Baseldeutsch. Wie viel Vater Dreifuß steckt denn in Karl und wie viel Jeschua in Simon?
Ja, also was ich sagen kann, ist, das Milieu ist ganz klar autobiografisch. Also dieses Künstlermilieu von dem jungen Mann und dann dieses jüdische Psychiatermilieu von den Eltern. Das schöpfe ich ganz klar aus meinem eigenen Leben. Alles, was aber die Geschichte anbelangt, was da passiert zwischen diesen fünf Figuren, die da in diesem Film vorkommen, ist ganz klar fiktional. Also es ist Fiktion, die ich da zeige. Diese Geschichte habe ich nicht erlebt. Ich habe mich gefragt, was passiert oder was würde passieren, wenn in diesem Milieu, in diesem Setting gewisse Dinge noch extremer ausgelebt würden, als sie es bei uns zu Hause passieren.
Also eine Überspitzung eigentlich.
Ganz klar eine Überspitzung.
Was haben denn Mama und Papa Dreifuß zu deinem Film gesagt?
Also mein Vater findet ihn natürlich großartig, findet, der Film hat nichts mit ihm zu tun und hat das Gefühl, der Film zeigt die verschiedenen Facetten von menschlichen Emotionen, die es gibt. Er sieht auch ganz stark einfach die Liebe dieses Sohnes zu seinen Eltern, die ihn doch ein Leben lang ziemlich manipuliert haben. Und meine Mutter findet ihn starken Tobak. Meine Mutter findet ihn sehr heftig und hat jetzt ihre Geschichte mit diesem Film.
Der Filmregisseur Joshua Dreifuß war das. Sein Film schon Sohn meines Vaters feiert heute Abend Berner Vorpremiere im Cine Club. Alle weiteren Infos und den Trailer zum Film gibt es auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
«Be a hero, be an outsider, be Robert Walser». «Sei ein Held, sei eine Außenseiterin, sei Robert Walser». So lautet das Motto der diesjährigen Bieler Plastikausstellung. An dieser Ausstellung widmet der Künstler Thomas Hirschhorn dem großen Schweizer Schriftsteller Robert Walser ein Denkmal der besonderen Art. Weder steht dieses in einem Museum oder Park, noch ist es aus Marmor gemeißelt oder in Bronze gegossen. Hirschhorns Denkmal ist eine lebendige Skulptur und sie nimmt diesen Sommer während 86 Tagen den ganzen Bieler Bahnhofplatz in Beschlag. Immer wieder ist der Künstler in den vergangenen 2 Jahren nach Biel gereist, um die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt für seine Idee zu gewinnen. Eva Rapp hat ihn dort getroffen und wollte von ihm wissen, wie diese Robert-Walser-Skulptur auf dem Bahnhofplatz konkret aussehen wird.
Man muss sich eine Plattform mit Paletten gebaut auf dem Bahnhofplatz in Biel vorstellen, drei Teilen verbunden durch Brücken. Auf diesen Paletten gibt es eine Plattform und auf dieser Plattform hat es Häuser, Container, Stühle, Tische. Und da sind Menschen und durch ihre Präsenz und mit ihrer Produktion fragen sie, warum ist Robert Walser ein so wichtiger Schriftsteller?
Robert Walser wurde 1878 in Biel geboren, wo er viele Jahre seines Lebens verbrachte. Walser gilt heute als einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Obwohl er Zeit seines Lebens viel publizierte und auch gewisse Erfolge feierte, fühlte er sich in seinem Wert nicht erkannt. Er blieb ein Außenseiter, ein Outsider. Nach einer psychischen Krise lieferte er sich selber in die psychiatrische Klinik Waldau ein. Später wurde er in eine Klinik in Herisau verlegt. Dort verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens als fast vergessener Autor und starb einsam. Dass Robert Walser für Biel eine große Bedeutung hat, leuchtet ein. Für Thomas Hirschhorn persönlich ist Robert Walser nichts Geringeres als ein Held, a hero.
Weil er offensiv den Misserfolg angestrebt hat, weil er in den Abgrund gegangen ist, nicht nur runtergeschaut, sondern sich in den Abgrund bewegt. Das finde ich eine total radikale Haltung. Er ist für mich wichtig, weil er das Schwache, das Nichtbeachtete, das Unwichtige, das hat er beachtet und dem eine Wichtigkeit gegeben. Und ich denke, er hat eine ganz großartige Kraft, die es ganz vielen Leuten ermöglicht, aus ganz vielen Gründen ihn zu lieben. Ich habe erfahren, dass die Walser-Fans absolut uneinig sind, warum man ihn liebt. Und ich denke, das schaffen nur ganz Große.
Walser-Fans dürften sich also von der Robert-Walser-Skulptur angesprochen fühlen. Sie sind jedoch nicht Hirschhorns Zielpublikum. Er richtet sich mit seinem Werk nicht nur an Literatur- und KunstliebhaberInnen.
Mein Publikum ist ein nicht-exklusives Publikum. Da ist das Kunstpublikum auch eingeschlossen, weil es eben ein nicht-exklusives ist. Aber ich will versuchen als Künstler, vor allem auch die, die nicht Kunst als Zentrum ihres Interesses haben, einzubeziehen. Randständige Außenseiter, es ist nicht an mir, die als Außenseiter zu deklarieren, sondern einfach Leute, die aus irgendeinem Grund nicht im Zentrum stehen, zu interessieren, sie versuchen einzuladen, ihnen zu sagen, komm auch, ich muss diesen Effort machen, weil ich weiß, dass das Kunstpublikum, wenn ich es nämlich schaffe, das nicht exklusive Publikum erreichen, auch kommt.
Projekte in der Art der Robert-Walser-Skulptur realisierte Hirschhorn bereits in Vororten von Paris, Amsterdam und New York. Er nennt sie Präsenz und Produktion, was bedeutet, dass er selbst die ganze Zeit vor Ort ist. In Biel sind neben Thomas Hirschhorn noch unzählige weitere Personen und Gruppierungen in die Skulptur involviert.
Es sind Leute, die kooperieren, es sind Bielerinnen und Bieler, es ist Frau Wick, die Historikerin von der Stadt Biel, es sind die Gassenküche, die ihr Büro und ihre Aktivitäten verpflanzen in die Robert-Walser-Skulptur. Es gibt eine Kantine mit eritreischen Frauen, es gibt ein Café, es gibt eine Bibliothek, es gibt tägliche Wanderungen, es gibt ein Theater, es gibt tägliche Lesungen von einem Fachteam aus der ganzen Welt, die uns versucht zu erklären, warum Robert Walser wichtig ist. Ich selber mache auch einen Workshop, der heißt Energie ja, Qualität nein.
Der Weg zur Realisierung der Robert-Walser-Skulptur war kein Spaziergang. Geplant war sie ursprünglich für Sommer 2018. Aufgrund vieler Einsprachen und der fehlenden Baubewilligung mussten die OrganisatorInnen die Plastikausstellung verschieben um ein Jahr. Thomas Hirschhorn wurde mit viel Kritik und Unverständnis konfrontiert.
Es ist nicht einfach, ich gebe das zu, es ist sehr schwierig, sehr kompliziert, aber ich habe das ausgesucht und ich bin ein Teil dieses Prozesses. Ich mache es mir selber nicht einfach, ich bin nicht einfach, aber es gibt eine größere Idee. Es gibt die Idee hier, für Robert Walser eine Skulptur werden in diesen 86 Tagen so intensiv zu machen, damit sie in die Ewigkeit trägt. Das heißt, dass so Momente entstehen können, die man das ganze Leben lang nicht vergisst. Und das, daran arbeite ich. Und da akzeptiere ich natürlich, auch nicht immer fröhlich natürlich, aber akzeptiere ich Kritik, auch ungerechte Kritik, auch dumme Kritik. Das gehört dazu.
Für BernerInnen liegt Biel gefühlt manchmal weit weg. Thomas Hirschhorn möchte sie motivieren, diesen Sommer öfter in die Stadt am See zu reisen. Wann spielt keine Rolle, denn festgelegtes Programm gibt es keines. Die Non-Programmation ist ein wichtiger Eckpfeiler der Robert-Walser-Skulptur.
Jeden Tag sollen die Berner kommen, von 10 bis 12. Das Schöne ist ja, dass es gar kein Programm braucht, weil es immer etwas los, vom Morgen bis am Abend. Es ist wichtig, dass sie merken, das ist ja ein Ort, wo man einfach hinkommen kann und etwas erleben kann, wo eben nicht programmiert ist, wo ich disponibel sein muss mit meiner Präsenz und dann kann ich vielleicht eine Begegnung machen oder kann sich ein Ereignis entstehen. Was ich möchte, ist tatsächlich, dass man jeden Tag, wie ich ja auch, jeden Tag, sogar jede Stunde vor Ort ist, zwischen 10 und 12.
Diese Robert-Walser-Skulptur vom Künstler Thomas Hirschhorn steht von Juni bis September dann auf dem Bieler Bahnhofplatz. Mehr Informationen dazu sowie Bilder der Modelle der geplanten Skulptur gibt es bei uns unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 6. März auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch zusätzliche Hintergrundinformationen zu den aktuellen Beiträgen. Das nächste aktuelle Info hört ihr morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann springen wir 150 Jahre zurück in der Geschichte und besuchen den Berner Jura, der damals einen Moment lang der weltweit wichtigste Treffpunkt des Anarchismus war. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Gisela Feutz und vorläufig zum letzten Mal Eva Rapp. Ein grosses Dankeschön an unsere super Praktikantin Eva. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.